Hallo und willkommen bei Offene Ohren, einem neuen Podcast mit mir, Eva Morlang, und mit Luise Rauer. Hallo Luise.
Hallo Eva.
Wir sollten vielleicht erstmal anfangs erklären, wie wir überhaupt zu dieser Idee für diesen Podcast gekommen sind und auch wie wir uns kennengelernt haben. Das hat nämlich thematisch auch schon sehr viel damit zu tun.
Ja, wie so vieles Gutes beginnt, haben wir uns bei einem Café kennengelernt. Tillmann Löser von dem Leipziger Musikprojekt Klänge der Hoffnung hatte uns zusammengebracht. Ich glaube, der Grund war, weil du deine Masterarbeit in der Musikwissenschaft geschrieben hast und ich meine Masterarbeit in der Arabistik und sich unsere Themen teilweise, zumindest indirekt, überschnitten hatten.
Genau, bei mir ging es um, ich habe es genannt, musikalische Migration nach Deutschland. Ich habe Leute interviewt aus diesem Musikprojekt Klänge der Hoffnung, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, unterschiedlich musikalisch sozialisiert wurden, nenne ich es mal. Und wie die jetzt in Deutschland weiter Musik machen in neuen Konstellationen, darum ging es in meiner Masterarbeit. Und bei dir war es ja eben ein musikalisches Thema in der Arabistik.
Genau. Ich habe mich in meiner Masterarbeit mit einem unter anderem syrischen Musikgenre auseinandergesetzt. Und in Vorbereitung darauf habe ich mich die letzten 3 Jahre intensiv mit arabischen Musikscales und arabisch-orientalischer Musiktheorie beschäftigt. Also anderen Skalen, anderen Tonabfolgen als jetzt nur Dur oder Moll. Mhm. Bei unserem gemeinsamen Café haben wir uns dann unter anderem über die Vermittlung verschiedenster Musiksysteme, wie zum Beispiel dem arabisch-orientalischen, ausgetauscht. Und das war so spannend, dass wir dachten, wir würden das gerne teilen. Und nicht nur teilen, sondern durch ganz viele spannende andere Perspektiven und Meinungen ergänzen.
Genau, weil wir natürlich als zwei weiße, in Deutschland aufgewachsene Frauen da jetzt auch nur eine eingeschränkte Perspektive haben und zwar aus 2 unterschiedlichen Disziplinen in der Wissenschaft kommen, aber trotzdem, genau, es da natürlich viele andere Stimmen gibt draußen in der Welt, die es zu hören gilt. Und in diesem Podcast wollen wir eben ein paar von denen unterbringen. Und wir fangen damit an, dass wir ja Fragen erstmal stellen, die wir uns auch selber in unserer Arbeit gestellt haben. Wir sind über viele Begriffe gestolpert. Es ging oft darum, wie benennen wir eigentlich das, was wir da machen? Wie benenne ich meine Masterarbeit, aber auch wie beschreibe ich das Projekt Klänge der Hoffnung? Ist das ein integratives Musikprojekt? Ist das ein interkulturelles, ein transkulturelles Musikprojekt? Und da wollten wir uns eben auch mal ein bisschen Rat holen, um da so ein bisschen mehr durchzublicken oder auch vielleicht festzustellen, ob diese Begriffe nun überhaupt so wichtig sind.
Genau, neben zum Beispiel trans und interkulturell fallen in diesem Feld auch immer wieder die Begriffe postmigrantisch, post- oder dekolonial. In unserer ersten Folge unseres Podcasts mit Shanti Suki Osman haben wir mit ihr über ihre Projekte gesprochen, die sie am liebsten als diskriminierungskritisch bezeichnet. Also noch ein weiterer Begriff.
Was aber auch natürlich nicht nur mit dem Begriff zu tun hat, sondern auch mit dem, was dahinter steckt. Und bei ihr ist es halt auch oft eine ganz bestimmte Methode und ein bestimmtes Ziel. Sie ist Musikerin, Musikwissenschaftlerin und Pädagogin und vereint damit ganz vieles, was uns auch interessiert für die Projekte, die wir so machen. Sie lebt in Berlin und ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU am Institut für Musikwissenschaft und macht auch ganz spannende Ton-, Kunstprojekte und eben pädagogische Arbeit, von der sie uns dann auch noch erzählt.
Ja, die erste Frage, die ich Shanti Suki Osman gestellt hatte, ging tatsächlich auch in diese Richtung, in Richtung Begrifflichkeiten. Ich bin selbst Musikerin und arbeite mit vielen Musikerinnen und Musikern aus Lateinamerika und arabischsprachigen Ländern zusammen. Und wenn ich unsere Programme zusammenstelle oder Werbetexte zu unserer Musik schreibe, stolpere ich immer wieder über diese begrifflichen Feinheiten, die doch sehr wichtig sind. Hier habe ich mich zum Beispiel gefragt, wie sehr ich die Nationalität der Musikerinnen und Musiker herausstellen möchte. Also argentinisch, syrisch, italienisch und so weiter. Also wie präsent soll gerade die nationalstaatliche Identität der Musikerinnen und Musiker in der Beschreibung dessen, was wir machen, sein? In welchem Kontext macht das Sinn und in welchem vielleicht eher nicht? Und das war auch die erste Frage an Shanti Suki Osman.
Da muss ich mal ganz sagen, es kommt darauf an. Ich habe mal ein Forschungsprojekt gemacht, so viele Jahre her jetzt. Und es ging tatsächlich um sage ich mal kurz auf Englisch, so Self-Exoticization of Artists of Color. Und da habe ich voll vieles Interessantes gehört. Und es gibt tatsächlich, ich habe damals ein Interview geführt mit einer Künstlerin, die nicht aus Deutschland kam, aber wohnt in Berlin und hat sofort gesagt, hey, weißt du was? Ich sag das sehr gern, dass meine Musik so traditionelle chinesische Klänge hat, weil das ist jetzt etwas, was anlockert, das ist etwas, was schafft eine Verbindung vielleicht zu Leuten, die Interesse haben. Und dann habe ich mit anderen Leuten, es gab eine Musikerin aus der Türkei, die klassisch ausgebildet ist und arbeitet im elektronischen Bereich. Und sie hat auch gesagt, nee, ich sag das nie. Ich erwähne das halt nie. Ich sag nur, hey, hier sind meine geile Beats. Also deswegen diese Frage von, wie wichtig ist das, Nationalitäten zu nennen? Es ist eine schwierige Frage, weil jeder wird bestimmt was anderes sagen. Es geht viel um Empowerment. Es geht viel um Politik. Was wollen wir jetzt damit sagen? Wollen wir jetzt sagen, hey, ich habe ein Schulprojekt mit Kindern aus den Sintesse-Roma-Community etwas gemacht? Oder wollen wir sagen, hey, ich habe ein Songwriting-Projekt mit Kindern aus dieser Schule gemacht? Also, welche Beschreibung lockt wen an?
Ja, also sie sagt, es geht ganz viel auch um Empowerment. Und sie macht ja selbst Projekte, die sie diskriminierungskritisch nennt, wo es ja also auch immer darum geht, Machtstrukturen aufzuzeigen, zu hinterfragen und auch eine normative Narrative, sie nennt das immer normativ, also was ist quasi die, ja, das Bild der Mehrheitsgesellschaft, die Narrative der Mehrheitsgesellschaft, das zu hinterfragen und so ein bisschen ja auch neue Narrative zu schreiben.
Ich finde bei Shanti super spannend, wie sie Theorie, Praxis und Methode verbindet. Und das ist ganz deutlich in dem folgenden Projekt in Berlin, von dem sie uns erzählt hat.
Ich habe letztes Jahr und vorletztes Jahr in einem Projekt mitgemacht, das heißt Die Remise. Ich weiß nicht, ich glaube, das kennt ihr nicht, aber das wurde von Carmen Misch begründet. Und das ist tatsächlich ein historisches Critical Race Projekt. Und das Projekt fing an in der Nötingen-Schule. Das ist eine Grundschule in Berlin, die super ist. Also die Schulleitung, so Marke Schäger, arbeitet oft mit kritischen Künstlerinnen, um Sachen zu machen. Also das ist auch wichtig zu erwähnen, dass es schon eine Vorlage und Interesse dafür gibt. Aber in diesem Projekt fangen mit dem Archiv an. Also in der Schule hat die Schulleitung und Carmen Mösch so ein Buch gefunden. Es war ein Konferenzprotokoll von 1950 bis zum 70er Jahren. Ne? Und diese Schule liegt genau an die Grenze. Also die Schule ist in West-Berlin, ehemaligen West-Berlin, aber das ist genau, wo die Mauer in Berlin war. Und ganz interessant, in diesen Texten, diesen Protokollen aus den 50er, 60er, 70er Jahren wurde viel so, sagen wir mal, unbewusste Alltagsrassismen den türkischstammigen Lehrerinnen oder Kinder also ausgedruckt, weil das war eine Schule, wo viele, viele Kinder der Arbeitsmigrantinnen besucht hatten. I'm getting to the point. Arbeitsmigranten besucht hatten. Okay, und dann haben wir ein Buch. Stell dir vor, wir haben ein Buch mit voll viele Protokollen, voll viele Geschichten über diese Kinder. Und dann auf einmal ist es so ein bisschen in einer Auseinandersetzung mit diesem Text. Also wie können wir so einen Text anders beleben? Ne? Und jetzt kommt diese ganze so Methoden, die aus der Forschung kommt, die ich eben erwähnt habe, so machtkritisch, dekolonial oder nicht, sind wir nicht sicher, ob das jetzt relevant ist, aber diese Idee von Räume zu schaffen und Platz zu machen und wichtig, das Verlernen von tradierten Normen, um Platz für andere Stimmen reinzubringen. Und wir haben tatsächlich viele Projekte mit Schülerinnen, so heutige, also Schülerinnen, die jetzt an dieser Schule besuchen. Und die sind dann teilweise die Kinder von den Kindern, die in diesem Buch beschrieben würden, die Migrationsgeschichte hatten. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben so einen Complete Retelling gemacht, in dem die Texte gemacht haben, die haben so Lieder daraus gemacht und die haben so teilweise Fantasie benutzt. Und wir haben so Hörspiele zusammengebastelt. Und ich wollte nur damit sagen, ich wollte das Beispiel erwähnen, weil für mich ist es wirklich ein gutes Beispiel für Forschung, Methode, Praxis und dann auch dieses pädagogische Element, aber auch diese quote-unquote Migrationsprojekt, ne? Also was diese Elemente denn sind dann zusammengeworfen.
Genau, also eigentlich immer, wenn wir sie nach Theorien gefragt haben, kam sie eigentlich ziemlich schnell zu praktischen Beispielen, weil das bei ihr wirklich so eng verbunden ist, dass sie das, glaube ich, auch gar nicht so trennen kann oder will. Ich finde, was wir hieraus mitnehmen können, ist auf jeden Fall, es geht eben darum, wessen Stimmen werden gehört, wer erzählt überhaupt die Geschichte und wessen Perspektive steht da im Vordergrund. Und sie verwendet ja das Wort Retelling. Das finde ich eben ganz wichtig, auch in diesem antirassistischen Kontext, dass man sagt, wir sind eben alle auf eine bestimmte Art sozialisiert, wir sind in bestimmte Narrative so reingeboren und das müssen wir uns erstmal bewusst machen, was wir da so alles so tief verinnerlicht haben und dass wir eben ein paar Sachen auch verlernen müssen und so auch dieses Retelling, Sachen eben neu oder umerzählen.
Und für das Retelling, also das Neuerzählen, ist es in einem ersten Schritt auch erstmal gut zuzuhören. Und auch das Zuhören muss man lernen. Shanti gibt an der HU in Berlin tatsächlich auch Zuhörseminare. Und da werden wir jetzt mal reinhören, was sie dort genau macht.
In diesen Seminaren ist es immer meine Absicht, so unterschiedlichen Theorien und Praxis zum Zuhören vorzustellen. Und das ist alles so hauptsächlich von so aus versteckten Ecken sozusagen. Also es gibt so viele so feministische Perspektiven des Zuhörens und das ist manchmal oft in Verbindung zu anderen Kontexten von Zuhören. Also was ich ganz interessant in den Seminaren finde, weil das ist ja Musikwissenschaft, die Studierenden sind sehr offen. Ich glaube, es ist ganz klar von der Beschreibung, dass es geht um eine alternative Herangehensweise. Aber auf einmal geht es um Zuhören von anderen Leuten, Zuhören von kranken Menschen, Zuhören von Stimmen, die wir lieber ausblenden wollen. Es gibt ein tolles Audio-Essay von Kathy Lane. Ich kann das im Nachhinein noch schicken. Es gibt ein tolles Audio-Essay von Kathy Lane, das heißt Listening to and Not Listening to Others. Und in diesem Audio-Essay ist total schön. Sie ist eine Tonkünstlerin und Professorin in London. Ganz am Anfang des Essays, also Audio-Essay ist tatsächlich wie ein geschriebenes Artikel, aber es ist tatsächlich Audio. Also es ist voll interessantes Format gerade für Musikwissenschaft und Musikpädagogik und Wissenschaft an sich. Es zwingt uns ja zuzuhören. Aber ganz am Anfang des Essays erzählt sie einige Anekdote über ihre Mutter. Und sie redet ja sehr persönlich. Und sie sagt halt so etwas so, nicht wortwörtlich, sondern so, hey, okay, meine Mama hat mich nochmal angerufen. Oh, sie ist einsam. Ich gehe nicht dran. Dies will ich nicht hören. Ich will ihr gerade nicht zuhören, sprich, obwohl sie mir einfach alles gegeben hat. Und das Beispiel finde ich total interessant. Und oft mache ich diese Übung mit den Studenten, wo ich mal sagen, hey, gibt es etwas, was sie gern ausblenden möchten? Und dies finde ich total interessant. Und auf der anderen Seite habe ich dann oft Beispiele auch aus Aktivismus gezeigt. Es gibt auch ein Buch, das heißt The Force of Listening von Firth und Farinati. Das sind zwei weibliche Aktivistinnen, Akademikerinnen im Bereich Listening und Tonkunst. Und das Buch ist total interessant, weil die haben mehrere Interviews gemacht mit Sozialarbeiterinnen, Aktivistinnen, Feministinnen gemacht. Und dann aus diesen unterschiedlichen Interviews haben die selbst die Interviews nochmal kuratiert und Themenbereichen zugeordnet. Und ganz wichtig hier geht es um Listening als ein Werkzeug, um etwas zu verstehen. Also da sind wir wieder bei dieser Wichtigkeit des Verstehens nochmal. Aber die gehen einen Schritt weiter und die sagen halt, hey, okay, vielleicht müssen wir das nicht verstehen, aber das muss eine Resonanz da entstehen, wo, und in diesem Resonanz können wir uns verbinden. Und oft reden wir in diesem Seminar über Rassismus, also nicht oft, fast jede Woche geht es um Rassismus und so, weil das ist ja ein Thema, was uns begleitet. Und ein Beispiel, was ich mal benutzt habe, Roshana Kashti hat ein Buch geschrieben über Modernity's Ear und darin hat sie über Oral Fantasies geredet. Und das ist tatsächlich diese Idee von, was für Stereotypen haben wir, wenn wir etwas sehen, mit Bezug auf, was wir erwarten zu hören. Und da habe ich ein sehr hartes Beispiel benutzt und es geht um schwarze Frauen in den USA, die tatsächlich oft nicht ernst genommen sind, wenn die dann zu Krankenhäusern oder zu einem Arzt gehen. Und es gab noch ein kleines so Ausschnitt über eine Frau, die viele Schmerzen hatten und es wurde einfach vermutet, dass sie eine Krankheit hat. Und was für eine Krankheit war das? Es ist eine Krankheit, die auch eine STI ist, also Sexually Transmitted Illness ist. Also und da gibt es auch dieses, oh, das ist eine schwarze Frau mit Schmerzen. Oh, sie hat bestimmt diese eine Krankheit, weil sie einfach überall mit irgendjemand schläft. Also sag ich mal ganz brutal, weil das deswegen habe ich das Beispiel benutzt. Aber tatsächlich war das etwas viel Ernsthaftes. Also Zuhören als Praxis besitzt sich natürlich nicht nur auf die Musik, aber auf die Lebensrealitäten von unterschiedlichen Leuten.
Du hast ein Projekt, Future Sounds, von 2019, glaube ich. Und da verbindest du ja auch sehr schön diese Zuhörpraxis, so wie ich es verstanden habe, auch mit diskriminierungskritischen Perspektiven, oder? Würdest du dieses Projekt als diskriminierungskritisch bezeichnen? Welche Methode hast du da angewandt im Hinblick auf das Zuhören?
Ja, danke für die Frage. Das war ein sehr schönes Projekt, also in unterschiedlichen Sinn. Also vielleicht kann ich das kurz schildern, worum es geht. Ich habe zusammen mit Ballhaus Naunenstraße in dem Projekt Akademie der Autodidakten. Und das ist ein tolles Projekt im Ballhaus Naunenstraße in Berlin, wo die immer so Künstlerinnen einladen, um eine so verlängertes Werkstatt mit einer Gruppe von jungen Menschen zu machen. Und für mich ging es um Sound. Und ich habe mit so jungen Frauen of Color gearbeitet. Und im Projekt ging es um Geschichte erzählen im weitesten Sinn, so mit Gesang, mit Geräusche, mit Worten. Und es geht um Tech zu lernen, weil Tech, also Soundtechnologien, so das heißt ein Aufnahmegerät, ein Digital Audio Programm, die richtige Kopfhörer zu benutzen. Also das ist auch ein sehr wichtiges Teil, weil das geht tatsächlich um Empowerment auch. Also es war so schön, diese junge Frauen of Color einfach zu sehen mit Kopfhörer und auf einmal ein Zoom-Gerät in die Hand und selber Geräusche aufzunehmen, selber zu bestimmen, was wichtig für die eigene Erzählung ist. Also dabei aufnehmen ist wirklich so, ne? Okay, welche Elemente von meiner Umgebung möchte ich jetzt nehmen, um meine Geschichte zu erzählen? Es klingt so ein bisschen so alles überall gleichzeitig, weil das ist immer so meine Methode, ein bisschen so Methode mit Inhalt und dann auch mit so möglichen Output und auch zu sagen. Diskriminierungskritisch war das in unseren Art und Weise mit dem Inhalt umzugehen, also mit dem Inhalt. Also ich habe am Anfang eine Phase gehabt, wo wir gemeinsam viele so Beispiele aus Tonkunst und Radio gehört. Also und die Künstlerinnen, die wir dann gehört haben und die Beispiele kamen auch aus nicht ungewöhnlichen Ecken sozusagen. Ja, um nochmal einen Kreis zu machen, viele Künstlerinnen, die vielleicht sich als postkolonial nennen würden, die sich als People of Color bezeichnen würden, das heißt, die sind nicht weiß und von Rassismus betroffen und die vielleicht auch nicht aus dem westenreichen Ländern kommen, wir haben so unterschiedliche Sachen angehört, die ja über Liebe, über Angst oder vielleicht doch ganz spezifisch über Rassismus oder Sexismus. Und da kommt auch das Buzzword intersectional dazu. Wir haben so gleichzeitig Themen wie Sexismus, Rassismus betrachtet, Ableismus auch. Und ich glaube, in dieses Zusammenbetrachten von den Diskriminierungsformen ist die Arbeit durch diese Methode diskriminierungskritisch, würde ich sagen. Also das ist meine Praxiserfahrung damit. Und ich möchte nur, wenn ich darf, nur was ganz Kurzes zu dem Projekt sagen, weil wir haben auch Aufnahmen von der Stadt gemacht, genau in Kreuzberg, in der Nähe von Ballhaus-Naunin-Straße. Wir haben so Aufnahmen dort gemacht. Und vielleicht kennt ihr ja, aber das ist auch ein Ort mit unterschiedlichen Überlappungen von Geschichten und Erzählen gibt. Wenn du mir erlaubst, ganz pauschal zu sagen, es gibt auch die Communities, die ich eben erwähnt habe, die vielleicht in diesem Archiv im Remise so beschrieben würden, die wohnen auch noch da. Es gibt auch so zugezogene Berlinerinnen, so wie ich, die auch dort wohnen. Es gibt auch Hochhäuser mit Startups von keine Ahnung wo, und es gibt auch so Community Gardens, so alles so gleichzeitig. Und es war meine Absicht mit diesem kleinen Übung, dass jede Teilnehmerin des Projekts einfach so selbst aufnimmt und daraus eine Geschichte erzählt. Und ganz interessant, die unterschiedlichen Reaktionen von dem Publikum. Und ich sage das jetzt nicht einfach so, aber das war tatsächlich so, das überwiegende Frauen of Color und Leute mit Migrationsgeschichte und Allies und feministische Leute waren sehr berührt. Und ich hatte tatsächlich einen Freund von mir, der auch Musiker ist, ein toller Mensch, weiß sozialisiert, cis-männlich, der einfach gesagt hat, ja, schönes Projekt, aber die Stücke habe ich nicht verstanden. Und irgendwie, ich kann mich immer noch erinnern, dass dieses Kommentar habe ich mit der Gruppe noch geteilt. Und wir waren alle so ein bisschen so, vielleicht ist es uns egal, dass diese Person diese Geschichte nicht verstanden hat.
Ja, sehr, sehr spannender Gedanke. Man muss vielleicht nicht immer alles verstehen und in einem ersten Schritt einfach erstmal zuhören. Über diesen Gedanken von Shanti Suki Osman kam auch die Idee für den Namen unserer Podcast-Reihe, Offene Ohren. Und das ist auch das, was wir für unsere weiteren Folgen mitgenommen haben.
Und vielleicht auch ja schon so ein kleiner Appell, den wir aus dieser ersten Folge mit rausnehmen können, dass wir mehr Leuten zuhören sollten, auch welchen, wo es vielleicht mal anstrengend ist oder wir mehr Geduld aufbringen müssen oder es uns nicht so leicht fällt, dass es dann umso wichtiger ist. Sie hat ja auch ein Audio-Essay angesprochen zu dem Thema. Das verlinken wir auch in den Shownotes, wer da noch gern reinhören möchte. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören.
Vielen, vielen Dank.
Und freuen uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.